NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Annette Laug. 5 Fälle in einem Monat. 5-mal ist in Bremen auf Männer geschossen worden. Einer von ihnen starb an den Verletzungen. Zuletzt traf es gestern Morgen einen 60-Jährigen, dem die Täter in die Beine schossen. Das war auch in anderen Fällen schon so. In Bremen befasst sich als Reporterin Emmy Thume mit dem Thema. Emmy, das kann doch jetzt alles so kein Zufall sein, oder?
Die Staatsanwaltschaft hält sich dazu noch ziemlich bedeckt. Auf Nachfrage will sie bislang nicht bestätigen, dass es sich um eine zusammenhängende Serie handelt.
Ob es Zusammenhänge gibt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.
Das sagt ein Sprecher. Von Menschen aus dem Umfeld der Opfer, mit denen Buten und Binnen gesprochen hat, kommen aber Hinweise, dass die Taten im Zusammenhang mit Strukturen der organisierten Kriminalität stehen und dass die Schüsse Einschüchterungsversuche waren. Konkret fällt dabei immer wieder der Name Daltons. Das ist ein Mafiasyndikat aus der Türkei, das sich immer mehr auch in Deutschland bemerkbar macht, etwa in Berlin. Aber ob es sich bei den Taten in Bremen tatsächlich um Aktionen von dieser Gruppierung handelt, ist noch nicht bestätigt. Die 5 Opfer haben übrigens Gemeinsamkeiten. Nach Informationen von Buten und Binnen handelt es sich bei allen um Männer mit türkischem oder kurdischem Hintergrund.
Und wie gehen die Ermittler jetzt vor?
Seit Anfang der Woche gibt es die Sonderkommission Fokus. Da wird also intensiv ermittelt. Es soll auch verdeckte Maßnahmen und eine verstärkte Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum geben. Bei der Bremer Staatsanwaltschaft führt die Abteilung für organisierte Kriminalität die Ermittlungen dieser Sonderkommission. Das spricht also auch für die Einschätzung, dass die Daltons jetzt auch in Bremen aktiv sein sollen.
Steckt womöglich die organisierte Kriminalität hinter den Schüssen in Bremen? Das waren Informationen von Emmy Thume. Den Schlachthöfen in der Region könnten gesetzlich verordnete Veränderungen ins Haus stehen. Um den Tierschutz zu verbessern, möchte das Bundeslandwirtschaftsministerium die Videoüberwachung in Schlachthöfen verbindlich machen. Morgen endet eine erste Anhörung der Verbände zu dem Gesetzentwurf. Im Schlachthof Oldenburg haben sie auf freiwilliger Basis die Videoüberwachung schon vor Jahren eingeführt. Job Wüsten war im Schlachthof und hat dort unter anderem auch den Leiter des Veterinäramtes der Stadt Oldenburg getroffen.
Alle wissen, dass hier gefilmt wird, sowohl die Fahrer bis hin zur Betäubung. Jeder weiß, dass er fokussiert arbeiten muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Ergebnisse, die wir hier sehen, bestätigen mich nach wie vor, dass das eine gute Entscheidung seitens des Betriebes war, das hier einzuführen.
Bis zu 500 Tiere werden hier täglich geschlachtet. Eine sensible Aufgabe. Gefilmt von insgesamt 9 Kameras im Betrieb. Im Grunde liefe seit Jahren bis auf wenige kleine Ausnahmen alles korrekt ab, sagt der Kontrolleur des Oldenburger Veterinäramtes. 72 Stunden bleiben die Bilder der Videoüberwachung gespeichert, bisher aus Datenschutzgründen. Nach der neuen Gesetzesinitiative soll diese Frist auf 30 Tage verlängert werden. Gegner der Videoüberwachung argumentieren, die ständigen Kontrollen verstießen gegen die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter.
Wir müssen gucken, dass wir dem Team auch vermitteln, dass es dazu dient, uns alle gemeinsam zu verbessern. Und wenn das soweit verstanden ist, dann ist es auch, denke ich, okay. Und es geht ja auch immer noch um eine Stichprobenkontrolle und nicht um eine 24-7-Kontrolle.
Das war Gerald Otto von der Goldschmaus-Gruppe als Betreiber des Schlachthofes in Oldenburg. Die von Schließung bedrohte Suchtklinik in Ahlhorn im Kreis Oldenburg hat einen weiteren gewichtigen Unterstützer. Rainer Thomasius, er ist der frühere ärztliche Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters am Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Er warnt vor den Folgen der Schließung. Peter Becker, welche Argumente hat er denn?
Der Kinder- und Jugendpsychiater sagte im Interview, dass es bundesweit nur sehr wenige dieser speziellen Reha-Plätze für suchtkranke Kinder und Jugendliche gebe. Schon jetzt seien diese unterversorgt. Im Gegensatz zu suchtkranken Erwachsenen, deren Versorgung besser sei, gäbe es nur für 10% der Jugendlichen, die eine Entgiftung durchlaufen haben, anschließend auch einen Reha-Platz.
Das ist verglichen mit der Suchtkrankenbehandlung im Erwachsenenbereich wirklich eine Katastrophe, weil wir wissen, dass in dem Moment, wo die Jugendlichen gleich nach der Entzugsbehandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden, die Erfolgsquoten bei 25% gerade liegen. Die restlichen Jugendlichen, 75%, werden rasch rückfällig.
Der Vorsitzende einer Kommission für Kinder- und Jugendpsychiatrie warnt davor, die Suchtklinik in Ahlhorn zu schließen. Die 12 bis 21-jährigen Patienten seien oft stark traumatisiert. Das könnten kürzere Therapieangebote nicht auffangen.
frühe Traumatisierung, depressive Störungen, Angstentwicklung. Und das erfordert einen sehr komplexen suchttherapeutischen Ansatz, den nur die Suchtrehabilitation bewältigen kann.
Rainer Thomasius war das, Experte für suchterkrankte Kinder und Jugendliche, und er plädiert für den Erhalt der Klinik in Ahlhorn. Ostern ist der erste Touristentest für die ostfriesischen Inseln. Die Saison läuft jetzt an. Besonderer Magnet sind natürlich die Dünen und die Sandstrände. An der Stelle müssen die Besucher auf Norderney allerdings Abstriche machen. Dort sind nicht alle Strände in Bestform. Sebastian Duden, wo ist das Problem?
Es betrifft vor allem die bekannte Weiße Düne. Die hat nach Stürmen und Hochwasser so sehr an Substanz verloren, dass es dort im Moment bei Flut keinen Strand gibt. Der benachbarte Oasestrand wird zudem wegen Bauarbeiten im Sommer zeitweise gesperrt. Dort werden Kabel für Offshore-Windparks verlegt. An der Weißen Düne will die Kommune in Kürze Sand aufschütten, um zumindest einen kleinen Strand nutzen zu können. Die Verantwortlichen können damit aber erst starten, wenn sie eine Zusage für Fördergelder vom Land haben. Es ist jetzt schon absehbar, dass dann dort weniger Strandkörbe als sonst stehen werden. Ab Mitte Mai sollen es 60 sein, wo sonst auch schon mal 500 standen. Eine vollständige Wiederherstellung des Strandes sei derzeit nicht möglich, heißt es von einem Sprecher der Insel, wohl auch aus finanziellen Gründen. Es wird an dieser beliebten Stelle auch keinen bewachten Badebetrieb geben. Andere Bademöglichkeiten gibt es aber zum Beispiel am West- oder Nordstrand der Insel. Wer Norderney bucht, sollte sich vorher genau informieren, um nachher nicht enttäuscht zu sein.
Die Polizei sucht Zeugen für ein mögliches Autorennen auf der Bundesstraße 213 bei Lastrup. Am Montagmittag meldete ein Autofahrer, dass ihn zwei BMWs mit bis zu 200 Stundenkilometern überholt hätten. Bei weiteren Überholmanövern hätten dann im Gegenverkehr mehrere Autos ausweichen müssen, um nicht mit den Rasern zusammenzustoßen. Auch die Fahrer dieser Autos sollten sich bei der Polizei in Kloppenburg melden, heißt es. Und in Stade hat der vollständige Abriss des alten Kernkraftwerks begonnen. Eine tonnenschwere Abrissbirne soll das Reaktorgebäude weichklopfen, bis es in sich zusammenstürzt. Das will das Energieunternehmen Preußen Elektra bis Ende des Jahres geschafft haben. Und wir gucken noch aufs Wetter. Der Nachmittag heute bleibt zunächst trocken, Höchstwerte um 14 Grad. Nachts sind dann zunächst wenige Wolken am Himmel, später zieht dann mehr Bewölkung auf. Es wird dann aber noch mal kalt, die Nachttemperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad. Morgen dann viele Wolken und es fällt auch etwas Regen. Die Temperaturen erreichen morgen 9 Grad auf Norderney und bis zu 12 Grad in Achim.